Ich beginne mit einem Datum, das zunächst nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Reformationsjubiläum zu stehen scheint, aber Sie werden, hoffe ich, gleich merken, wo der Grund für die Wahl dieses Eingangszitates liegt. Als er am 28. September 1928 sein Labor in London betrat, da wusste der Mediziner Alexander Fleming noch nicht, heute würde er eine der wichtigsten Entdeckungen der Medizingeschichte machen. Zunächst sah es aus wie ein misslungener Versuch an einer Glasschale, in der der schottische Forscher Bakterien züchtete, hatte sich ein Schimmelpilz gebildet. Und Fleming schaute noch mal hin und dort, wo der Schimmelpilz sich angesiedelt hatte, gab es keine Bakterien, keine Staphylokokken. Also die Schlussfolgerung: musste der Pilz einen Stoff produzieren, der die Bakterien zerstört. Diesen Stoff nannte der Forscher Penicillin in Anlehnung an den lateinischen Namen des Schimmelpilzes. Und damit, Sie wissen es, hatte Alexander Fleming das Mittel gegen bakterielle Infektionen entdeckt. Es brauchte noch 10 Jahre, bis Penicillin schließlich als Antibiotikum am Menschen eingesetzt wurde. Wie gefährlich bakterielle Infektionen früher waren, sehen wir zum Beispiel an der Pest im Mittelalter. Damals starben 1/4 der Bevölkerung an dieser Krankheit. Das heißt, was ein Mann an einem Tag entdeckte, hat Auswirkungen über viele Jahrzehnte, ja manchmal Jahrhunderte hinweg. Noch heute profitiert jeder von uns, wenn er Antibiotika braucht, von Flemings Tat und Entdeckung am 28. September 1928. Was kann ein Einzelner bewirken? Wenn wir heute die Entdeckungen des Penicillin begehen würden, dann würde jeder Zeitgenosse sagen, klar, das ist sinnvoll, das lohnt sich, dafür kann man ein Jubiläum feiern. Aber wie steht das eigentlich mit der Reformation? Das Luther-Jubiläum in seiner Präsenz in den Medien war ja kaum zu übersehen. 500 Jahre, was feiern wir eigentlich? Sicherlich heute wurde nochmal besonders des Thesenanschlags gedacht, dort in Wittenberg vom 31.10. Es spricht vieles dafür, dass Luther eben nicht nur seine Thesen verschickt hat an Kollegen zur Disputation, sondern es war üblich, sie auch wie Plakate anzuhängen an den Kirchentüren. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass er sie dort auch angebracht hat, an dieser Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Das war aber nur, das müssen wir bedenken, ein Mosaikstein in einem großen Drama. Und mit den Erträgen wurde teilweise dann der Bau des Petersdomes gefördert. Mit den Erträgen, die der Ablasshandel erbrachte, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Dagegen unter anderem richteten sich Luthers Thesen. Nun, die Art und Weise, wie das Jubiläum von vielen offiziellen Stellen gefeiert wird, ist ja inzwischen sehr umstritten. Vielleicht haben Sie auch den Artikel im aktuellen Spiegel gelesen, der ja eine sehr kritische Färbung hatte, und das kennen wir vom Spiegel. Das liegt sicherlich auch nicht nur an der Reformationsbotschafterin Frau Käßmann, der von etlichen Kirchengeschichtlern vorgeworfen wird, man habe den Eindruck, alles, was sie schon lange mal hätte sagen wollen, würde sie Luther in den Mund legen. Das hat auch nicht nur zu tun mit der Vermarktung des Luther-Jubiläums, für das diese Playmo-Figur, die übrigens auch auf meinem Schreibtisch steht, zum Symbol geworden ist. Die Welt am Sonntag schrieb am 16. April, es ist jedenfalls eine Pointe dieses Lutherjahres, dass ein frommer Mönch, der einst in heiligem Zorn über den Ablasshandel der katholischen Kirche eine Weltrevolution in Gang setzte, sich ein halbes Jahrtausend später als Tourismusbotschafter und Kommerzikone für alles und jedes wiederfindet. Viele scheint das Luther-Jubiläum trotzdem nicht zu interessieren. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung bezeichnete dieses Jubiläum neulich als Pleite des Jahres. Es drohe, zur Pleite des Jahres zu werden. Viele Veranstaltungen nicht wirklich frequentiert, vieles an öffentlichen Versuchen verpufft. Und das trotz der 50 Millionen Euro, die von der EKD investiert wurden, beziehungsweise ihr zu großen Teilen aus der Staatskasse zur Verfügung gestellt wurden. Warum? Warum diese gewisse Zähigkeit? Der Kirchenhistoriker Thomas Kaufmann hat wiederholt beklagt, und er steht damit nicht allein, dass man die religiösen Kernthemen Luthers weitgehend gemieden habe. Und dass die evangelische Kirche in Deutschland sich vorwiegend, so Kaufmann, als sozialmoralische Weltverbesserungsagentur präsentiere. Die Betonung, dass die Reformation Demokratie und Menschenrechte hervorgebracht habe, bezeichnete er als einen Propagandaslogan und das Reformationsjubiläum insgesamt als, so Kaufmann, vergeigt. Ich weiß nicht, ob dieser Ausdruck auch in Memmingen bekannt ist. Vergeigt, also verpasste Gelegenheit. Nun, Kaufmann bestreitet nicht die kulturellen Auswirkungen der Reformation und die sind auch in der Tat nicht zu übersehen. Zu Beginn dieses Monats konnte ich in Skopje, der Hauptstadt Mazedoniens, an der Balkankonferenz zum Reformationsjubiläum teilnehmen. Diese Tagung fand dort im nationalen Parlamentsgebäude statt. Wir hielten also unsere Vorträge in einer Art Plenarsaal, wurde ausgerichtet von 4 verschiedenen wissenschaftlichen historischen Instituten, deren Leitungen kamen aus sehr unterschiedlichen weltanschaulichen Hintergründen, darunter Christen, aber auch Muslime. Und im Konferenzprogramm hieß es, es besteht ein breiter Konsens darüber, dass die Reformation signifikante Veränderungen für unsere Gesellschaft und Zivilisation bewirkt hat und dass sie neue Perspektiven auch für die Künste, Wissenschaften und die Arbeitswelt eröffnet hat. Beim Mittagessen kam ich mit einem Historiker der Universität von Ankara ins Gespräch, einem Moslem, und ich fragte diesen Professor, warum befassen Sie sich als Moslem mit Reformationsgeschichte? Und seine Antwort, die Auswirkungen sind einfach zu stark, als dass man daran vorbeisehen könnte. Also diese kulturellen, politischen Effekte sind nicht zu bestreiten bis in den Balkan hinein. Aber das war nur ein Nebenprodukt der Reformation. Das Herz der Reformation schlug anderswo. Ähnlich hat es Helmut Mattis ausgedrückt, der Chefredakteur von Idea Spectrum. Er schrieb neulich, es fehlt im Protestantismus mittlerweile an Dankbarkeit für das Eigentliche, das wir Luther verdanken. Vermutlich liegt das auch daran, dass man heute gar nicht mehr genau weiß, was es überhaupt heißt, evangelisch zu sein. Und Mattis fährt fort, es sei ein Fehler gewesen, dass die entscheidenden Fragen der Menschheit nach Leid, Schuld und Tod nicht in den Mittelpunkt des Reformationsjubiläums gestellt wurden. Und die Festakte heute, soweit ich sie verfolgen konnte, haben diese Diagnose bestätigt. Denn da, an dem Punkt, wo es um Leid, um Schuld und Tod geht, da wird es dann plötzlich spannend für jeden. Eigentlich wäre es gar nicht so schwierig, diesen Graben zu schließen zwischen 1517 und 2017. Denn die Geschichte der Reformation in ihren Anfängen ist zugleich die Geschichte einer persönlichen Krise. Martin Luther hat seine Überzeugung nicht am Reißbrett entworfen. Er hat sie nicht in einer stillen Bibliothek ausgetüftelt, sondern Luther sah sich in einer persönlichen Notlage, weil er auf seine zentrale Existenzfrage keine Antwort fand, mit der er ruhig schlafen konnte. Und das, obwohl er zu dem Zeitpunkt als Mönch im Kloster lebte. Die Frage, die ihn umtrieb, lautete, wo finde ich Wahrheit über mein Leben? Und was kommt nach dem Tod? Gibt es einen Himmel? Wie komme ich dahin? Es gibt manche Zeitgenossen, nicht zuletzt in kirchlichen Gremien, die sagen, das sei eine Frage, die eigentlich ins Mittelalter gehöre und die den modernen Menschen nicht mehr interessiere. Ich meine, das ließe sich leicht widerlegen. Denn treibt diese Frage nicht letztlich uns alle um, weil wir Menschen sind, nicht nur für diese Welt gemacht, weil wir Menschen sind, ganz gleich, aus welcher geistigen oder religiösen Tradition wir kommen. Als Beispiel möchte ich auf Michel Houellebecq verweisen, ein kritischer französischer Schriftsteller unserer Tage, der schon mit manchem seiner Bücher für Furore sorgte. Er hat genau den Punkt getroffen, als er in einem Spiegel-Interview im Juni 2016 Folgendes sagte. Die christlichen Kirchen, so Houellebecq, sollten sich auf die Ewigkeit konzentrieren, statt auf ihr humanitäres Engagement im Diesseits. Und der Spiegel fragte nach: Monsieur Ulbeck, ist der Tod eine Erlösung? Und Ulbecks Antwort lautete entschieden: Nein, ich habe meinen toten Vater gesehen. Die letzte Konfrontation mit der Ewigkeit bleibt einem nicht erspart. Jeder Schriftsteller, so Ulbeck, muss etwas zum Tod zu sagen haben. Zitat Ende. Und man müsste hinzufügen, und jeder Theologe erst recht. Aber diese Frage ist nicht beschränkt auf den kritischen Geist eines Intellektuellen. Das Bild dieses Mannes werden Sie sofort erkennen. Es handelt sich um Franz Beckenbauer. Letztes Jahr erschien eine Jubiläumsausgabe der Bild-Zeitung am 22. Juni. Und der interessanteste Beitrag dieser Bildausgabe bestand in einem Interview, das mit allen noch lebenden Bundestrainern der Fußballnationalmannschaft geführt wurde. Also jetzt könnte man mal testen, auf wie viele sie noch kommen: Berti Vogts, Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, natürlich Franz Beckenbauer und auch der amtierende Jogi Löw, der Amtsinhaber, waren dabei. Und die letzte Frage, die Bild den versammelten Altbundestrainern und dem aktiven Bundestrainer stellte, war: Angenommen, wir sitzen hier in 10 Jahren wieder beim Interview zusammen, wird dann ein weiterer Trainer hier in unserer Runde sitzen? Klammer auf, oder wird Jogi Löw noch 10 Jahre weitermachen? Und darauf haben dann alle mit mehr oder weniger Humor geantwortet, und die letzte Antwort gab Franz Beckenbauer, und er sagte: Was in 10 Jahren ist, ob ich dann noch da bin, diese Frage beschäftigt mich mehr. Wo geht es hin? Was kommt? Gibt es Ewigkeit? Ein letztes Beispiel für die Relevanz dieser Frage mache ich Ihnen deutlich an dem Spiegeljournalisten Jan Fleischhauer. Er hat sich wiederholt in die Debatte eingemischt und der evangelischen Kirche Selbstverharmlosung und Selbstsäkularisierung vorgeworfen. Zitat: Wenn die Kirche den Erlösungshorizont immer weiter auf das Diesseits verschiebt, so Fleischhauer, beraubt sie sich einer Kompetenz, die sie einzigartig gemacht hat, nämlich der Auskunftsfähigkeit über das Jenseits. Um die Umwelt kümmern sich auch andere. Aber eine Antwort auf die Frage, wie es denn aussieht mit Himmel und Hölle, die kann nur die Kirche geben. Zitat Ende. Und genau das war die Frage, die Luther umtrieb. Damit sind wir wieder hautnah dran an seiner Schicksalsfrage. Und die spannende Frage heute Abend für uns lautet: Können die Antworten, die Luther damals gefunden hat, auch für uns, auch für Franz Beckenbauer, Jan Fleischhauer und Michel Ulbeck von Bedeutung sein? Und dafür wollen wir uns nun in den nächsten Minuten an die Versen dieses Mannes heften. Und wir wollen 3 Kapitel durchlaufen. Erstens: Ein Student in der Krise. 2. Punkt: Die Entdeckung einer Quelle. Und schließlich 3. Die Entdeckung einer Person. Fangen wir an mit dem Studenten in der Krise. Die Ereignisse lesen sich wie ein Krimi. Es fehlt nichts, einschließlich der abgelegenen Burg, wo ein Verfolgter Zuflucht sucht. Martin Luthers Weg beginnt in einer ganz normalen Arbeiterfamilie im Schoß der katholischen Kirche als Sohn des Bergmanns Luder. Also Eisleben. Ich denke, mit sehr scharfen Ferngläsern können Sie das dort an der Karte erkennen. Ab 1501 ist der Student in Erfurt, damals eine führende europäische Universitätsstadt, beschließt 1505 sein Grundstudium in Logik, Dialektik und Philosophie. Danach will er eigentlich Jura studieren, das ist der Wunsch des Vaters. Aber am 2. Juli 1505 gerät Luther dann in der Nähe von Erfurt in ein schweres Gewitter, und überrascht von dieser Situation ruft er ein Gelübde aus zur heiligen Anna: Ich will Mönch werden, wenn ich hier lebendig wieder rauskomme. Nun, wir wissen, dass Luther dieses Gewitter überlebt hat. Und so tritt er dann, ein Mann ein Wort, am 17.07. bereits ins Augustinerkloster in Erfurt ein. Seine Freunde haben ihn gewarnt, sie haben gesagt: Das ist nichts für dich. Aber er hat gesagt: Ich habe es gelobt. Und hier in diesem Kloster fängt er an zu grübeln, über seine Existenz nachzudenken. Er rechnet mit der Realität Gottes, aber er hat Furcht vor Gott, weil er nicht weiß, wie werde ich mit meinem Leben vor ihm bestehen können. Und so bringt er schwierige Zeiten dort zu im Augustinerkloster von Erfurt. Er wird schließlich zum Priester geweiht. Hier ein Bild von Luther aus der Zeit als Mönch, eine sehr interessante Frisur, auch für den manchen vielleicht eine Option. Die Priesterweihe. 1508 ruft ihn sein Mentor Johannes Staupitz nach Wittenberg. Staupitz war Gründungsdekan der dortigen theologischen Fakultät. Er hat die Begabung dieses jungen Mannes erkannt. Und hier soll Luther nun Theologie studieren und selbst Grundkurse in Moralphilosophie unterrichten. Man muss wissen, zu dem Zeitpunkt ist Wittenberg ein ziemlich verschlafenes Nest. Luther selbst hat es genannt, eine Stadt am Rande der Zivilisation. Er wäre eigentlich lieber in Erfurt geblieben, da war mehr los. Dieses Bild steht jetzt hier symbolisch für Wittenberg. Und Friedrich der Weise, der Kurfürst, hatte dort am Rande der Zivilisation eine Universität gegründet. Er hatte sich das in den Kopf gesetzt und viele fragten, was will der Kurfürst mit einer Universität am Rande der Zivilisation? Im Oktober 1512 schließlich absolviert Luther die Prüfung zum theologischen Doktor und leistet an der Wittenberger Schlosskirche seinen Eid auf die Bibel. Kurz danach, das ist eine steile Karriere, mit etwa 30 Jahren darf er von seinem Mentor Staupitz den Lehrstuhl für Bibelwissenschaften übernehmen. Interessanterweise wird der Reformator im Rückblick auf diese Zeit, als er promovierte, feststellen, wir haben das Licht später wiedergewonnen, doch als ich Doktor wurde, kannte ich es nicht. Luther kommt philosophisch und religiös ins Schwimmen. Trotz des akademischen Erfolgs findet er nicht die Wahrheit über den Sinn seines Lebens, weil er merkt, dass die vertrauten Lehrmeinungen und Traditionen nicht tragen und sich teilweise gegenseitig widersprechen. Die Antworten seiner Zeit können ihn nicht zufriedenstellen. Geistesgeschichtlich, das ist hochinteressant, befinden wir uns an der Bruchstelle zwischen Mittelalter und Renaissance. Ein Aufbruch von Bildungsbewusstsein. Der Humanismus strebt zurück zu den Quellen der Antike, ad fontes. Die Naturwissenschaften erobern sich neue Freiräume. Kopernikus und Galileo sind Luthers Zeitgenossen. Alte Gewissheiten werden plötzlich in Frage gestellt, von wegen mittelalterliche Gewissheiten. Und mittendrin der Augustinermönch Martin Luther, philosophisch geschult an Aristoteles. Aber was ist jetzt noch sicher? In dieser Krise stellt sich für Luther mit brutaler Klarheit die Frage nach der Autorität. Wer hat die Wahrheit? Aus welcher Quelle kann sie geschöpft werden? Nach römisch-katholischer Lesart liegt diese Autorität allein beim Papst und dem offiziellen kirchlichen Lehramt. Das gilt bis heute. Aber Luther kann belegen, dass Päpste und Konzilien sich mehrfach geirrt und einander widersprochen hätten. Und selbst die akademische Schultheologie kann diesen Mangel nicht ausgleichen. Denn hier stößt Luther immer wieder auf den Meinungsstreit seiner Zeit, etwa zwischen der Via Moderna und der Via Antiqua, zwischen dem Nominalismus und dem Thomismus, Thomas von Aquin. Und an seiner Erfurter Fakultät war Aristoteles-Bashing sehr an der Zeit gewesen. Aber all diese philosophischen Debatten und Diskurse können ihm keine Gewissheit vermitteln, keine sicheren Ergebnisse, die er sucht und braucht. Und in diesem Prozess wird Luther klar, wenn es wirklich Gewissheit über Gott geben sollte, dann könnte die nur von Gott kommen, wenn er denn bereit wäre, sich zu zeigen und zu offenbaren und mitzuteilen. Und damit wird der Bibelprofessor wieder auf den Gegenstand seiner Studien verwiesen. Er lehrt ja die Studenten seit 1512. Und je länger er sich mit der Bibel befasst und je klarer ihm wird, dass er neue Antworten braucht, umso mehr findet er hier in dieser Heiligen Schrift jene Klarheit. Er nennt das dann Claritas Scripturae, die Klarheit der Heiligen Schrift. Und jene Überzeugungskraft, nach der er im theologischen Meinungsstreit bisher vergeblich gesucht hatte. Mitten in dieser Krise gewinnt Luther die Gewissheit, hier redet Gott. Und er wird später schreiben, es muss unter Christen als vollkommen verbürgt und sicher gelten, dass die Heilige Schrift ein geistliches Licht ist, viel klarer als die Sonne selbst. In der Debatte mit dem Humanisten Erasmus von Rotterdam wird er später schreiben, der Heilige Geist ist kein Skeptiker. Wir müssen nicht immer in Ungewissheit bleiben. Und so gewinnt Luther hier in der Heiligen Schrift, in der Bibel, den erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt für die Reformation. Und das sollte ihn und die evangelische Kirche fortan von der römisch-katholischen trennen. Das reformatorische Schriftprinzip akzeptiert die Bibel als letztgültige Norm, als letztgültige Instanz aller theologischen Erkenntnis. Und aus dieser Bindung an die Bibel gewinnt Luther eine neue Freiheit. Eine neue Freiheit, die ihm im Ablassstreit eine geradezu mitreißende Durchschlagskraft verleiht. Im Ablasssystem lehrte die römische Kirche, du kannst deine Position vor Gott verbessern und sogar die deiner verstorbenen Angehörigen verbessern, dadurch, dass du Geld bezahlst und bestimmte kirchliche Regelungen einhältst. Und Luther erkennt von der Bibel her, dass auf diese Weise Gott nicht zu gewinnen und zu überzeugen ist. Und als er sich rechtfertigen muss, antwortet er mit den Worten, in den aufgeführten Punkten hege ich keinen Zweifel, denn sie sind deutlich in der Schrift bezeugt. Darum sollt auch ihr keinen Zweifel haben und lasst Doctores Scholasticos Scholasticos bleiben. Das heißt, lasst doch die Experten erzählen, was sie wollen. Ich habe die Bibel. Und das, die Entdeckung dieser Quelle ist in gewisser Hinsicht der Abschied vom mittelalterlichen Autoritätsdenken. Denn damit legt Luther die Axt, damit legt Luther die Axt an die Wurzel der kirchlichen Macht. Denn wenn das stimmen sollte, dass die Bibel eine zuverlässige Grundlage, die zuverlässige Grundlage darstellt, dann wäre die Macht des Papstes und der römischen Institution relativiert. Dann wären nicht mehr sie die Richter über den Glauben, sondern sie müssten sich vielmehr selbst dem Urteil der Heiligen Schrift unterwerfen. Und dann könnte jeder Einzelne, der die Bibel befragt, erwarten, hier die Stimme Gottes zu hören und seinen Willen in den klaren Aussagen der Schrift zu erfahren. Das ist also die entscheidende erste Entdeckung, die Luther macht, die Voraussetzung für alles, was dann folgen wird. Sola Scriptura, allein die Heilige Schrift. Und auch uns bleibt dieser praktische Weg letztlich nicht erspart, den Luther gehen musste. Wenn wir Gewissheit darüber finden wollen, ob man Gott wirklich in diesem Buch, in dieser Urkunde begegnen kann, dann müssen wir den gleichen Weg gehen wie er. Dann müssen wir uns die Mühe machen, die Schrift zu studieren. Wir sind nicht so souverän in Griechisch und Hebräisch, also den Ursprachen des Neuen und Alten Testaments, wie Luther das war. Und trotzdem, es gibt viele gute Übersetzungen, ja auch dank Luthers Mitarbeit, in denen man authentisch dem Text und der Bedeutung der Bibel nahe kommen kann. Auch uns bleibt dieser Weg nicht erspart, zu prüfen, ob dieses Buch tragfähig ist und ob es einen Weg findet zu unserem Denken und unserem Herzen. Was Luthers Glaubwürdigkeit enorm unterstreicht, ist die Tatsache, dass er für diese Entdeckung und das Propagieren dieser Entdeckung ja Kopf und Kragen riskiert hat, denn schon bald schlägt das Imperium zurück. Hier noch einmal zwei Zitate aus den Thesen, wo er sagt, deshalb irren jene Ablassprediger, die sagen, dass durch die Ablässe des Papstes der Mensch von jeder Strafe frei und los werde. Und These 27, Menschenlehre, Also Menschenlehre im Unterschied zu dem, was Gott sagt, im Unterschied zu dem, was die Bibel zeigt. Menschenlehre verkündigen die, die da sagen, dass die Seele aus dem Fegefeuer emporfliege, sobald das Geld im Kasten klingt. Das war ein Angriff auf das System. Und wie gesagt, das Imperium schlägt zurück. Im Herbst 1518 muss der Mönch sich nun in Augsburg verantworten. Die Kurie beginnt einen Ketzereiprozess gegen ihn. Er tritt an zum Augsburger Verhör durch den päpstlichen Gesandten Cajetan im Herbst 1518. Im Sommer 1519 dann die berühmte Disputation in Leipzig mit Johann Eck. Das war eine Hochkultur des theologischen Streits. Sie standen sich dort an zwei Pulten gegenüber und dann wurden Argumente ausgetauscht. Und Luther erinnerte daran, der Papst kann niemals die gleiche Autorität beanspruchen wie die Bibel, denn auch Päpste und Konzilien können irren. Kaiser Karl will Ordnung haben. Er, der ein universales Reich anstrebt, möchte das gern durch eine universale Kirche stützen. Und deshalb hat der Kaiser, genauso wie der Papst, ein substanzielles Interesse daran, die lutherische Bewegung zum Schweigen zu bringen. Er beruft einen Reichstag nach Worms. Immerhin kann Luthers Kurfürst erreichen, durch zähes Verhandeln, dass Luther seine Position vor dem Reichstag nochmal erläutern darf und dass ihm freies Geleit zugesichert wird. Aber was bedeutet freies Geleit? Luther wusste sehr genau, dass einer seiner Vorgänger, nämlich Johann Hus, der Rektor der Prager Universität, und jener Mann, der 100 Jahre früher schon gesagt hat, die Heilige Schrift steht höher als der Papst. Luther wusste genau, dass man Johann Hus versprochen hatte, freies Geleit zum Konzil nach Konstanz. Und das Ergebnis des freien Geleits war dann, dass er auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde. Damit musste auch Luther im Letzten rechnen, dass diese Reise nach Worms möglicherweise eine seiner letzten sein würde. Aber er wagt es, weil er in seinem Gewissen an diese Wahrheit gebunden ist. Jetzt kommt also die Reise in den Süden nach Worms und am 17. und 18. April dort steht Luther vor dem Reichstag, vor den versammelten Fürsten und Reichsständen. Er verantwortet sich vor dem Kaiser. Zweimal muss er dort erscheinen, innerhalb von 2 Tagen seine Position darlegen. Man fordert ihn auf, endlich zu widerrufen. Aber nach einem Tag Bedenkzeit und dem Wissen darum, dass dies seinen Tod bedeuten könnte, antwortet Luther, Zitat, es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Schrift, also der Bibel, oder durch klare Gründe der Vernunft, also durch eindeutige Argumentationen auf dem Boden des Wortsinns der Bibel überführt werde, es sei denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilien allein, da feststeht, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich überwunden durch die von mir angeführten Schriftstellen und ist mein Gewissen gefangen in Gottes Wort. Daher kann und will ich nichts widerrufen, da es weder sicher noch recht ist, gegen das Gewissen zu handeln. Hier die klassische evangelische Berufung auf das Gewissen. Und dann verlässt Luther den Tagungssaal. Er wird nicht verhaftet. Ein Schutzbrief gewährt ihm 21 Tage freies Geleit. Er tritt am 25. April die Rückreise an. Jetzt tickt die Uhr. Der Kaiser verhängt die Reichsacht. Und von nun an ist es verboten, Luther zu unterstützen. Es ist verboten, seine Schriften zu lesen oder zu drucken. Wer ihn findet, kann ihn festsetzen, Klammer auf, oder lieber gleich umbringen, Klammer zu. Wahrscheinlich hofft man auf einen wirkungsvollen Anschlag. Aber Luther weiß, dass ein Kurfürst etwas geplant hat. Er schreibt an seinen Freund Lukas Cranach am 28.04. Ich lasse mich eintun und verbergen, ich weiß selbst nicht wo. Und dann kommt es zu dieser, nach dem Reichstag zu Worms, kommt es zu dieser inszenierten Entführung auf der Rückreise hier auf diese Burg, die Wartburg in Eisenach. Dort wird Luther gewissermaßen aus der Öffentlichkeit herausgenommen. Es gibt Gerüchte, dass er möglicherweise umgebracht worden sei. Aber hier hat ihn sein Kurfürst erstmal, sein Landesfürst erstmal in Sicherheit gebracht. Und hier findet Luther nun die Zeit, die Bibel zu übersetzen. Zunächst das Neue Testament. Und so ganz nebenbei entwickelt er auch noch die deutsche Sprache in einer Weise, wie es das vorher nie gegeben hat. Hier versucht er, die Worte zunächst des Neuen Testaments aus dem Griechischen so zu übersetzen, dass die Menschen sie wirklich verstehen können. Er schaut dem Volk aufs Maul, wie er sagt. Und hier entstehen Begriffe, die wir noch heute ganz selbstverständlich verwenden. Die Zähne zusammenbeißen, ein Buch mit 7 Siegeln, ein Herz und eine Seele, der Wolf im Schafspelz, Gewissensbisse, Lückenbüßer, Schandfleck, Machtwort, Selbstverleugnung. Alles von uns selbstverständlich verwendete Begriffe. Damals hat Luther sie dort gewissermaßen gefunden und eingebracht in die Übersetzung der Bibel. 1521, im Frühjahr 1521, hier hat er sich als Junker Jörg ja quasi verkleidet. Das war sein Inkognito. Heute hätte er wahrscheinlich einen Hut mit breiter Krempe und Sonnenbrille getragen. Er schreibt einmal: Ich bin mir selber fremd geworden. Ich lebe hier im Reich der Vögel. Er hat oft die Einsamkeit nur schwer ertragen können. Es kamen Freunde, die ihn besucht haben, die ihm bei der Bibelübersetzung halfen. Aber hier entsteht dieses literarische Meisterwerk, zunächst des Neuen Testaments, und später wird er dann am Alten Testament weiterarbeiten. Die Entdeckung einer Quelle. Und wenn wir heute als Zeitgenossen des 21. Jahrhunderts klären wollen, ob das für uns tragfähig ist, dann müssen wir denselben Weg gehen, dass wir diese Quelle studieren und sie konfrontieren mit unseren Fragen. Bleibt die wichtigste Frage, die wir uns für den Schluss aufgehoben haben: Wie ist es mit Luthers Suche nach dem Lebenssinn? Hier sehen Sie nochmal ein Arbeitszimmer dort auf der Wartburg, das kann man heute besichtigen. Wahrscheinlich war es nicht unbedingt dasselbe Arbeitszimmer, zumindest hat damals noch kein Lutherbild da gehangen, als er dort arbeitete. Aber wie war es nun mit seiner Schicksalsfrage? Was fand Luther in der Heiligen Schrift? Der Historiker ist in der glücklichen Lage, dass Luther selbst das ausführlich beschrieben hat. In einem Rückblick auf sein Leben, auf sein theologisches Schaffen, ein Jahr vor seinem Tod, 1545. Da beschreibt er, wie er sich dort in diesen Räumen, das ist heute das Lutherhaus in Wittenberg, es war das frühere Augustinerkloster, in dem Luther mit einem ehemaligen Kollegen dann gelebt hat. Man sagt, dass es dort ziemlich wüste Zustände gegeben habe und teilweise schon die Wanzen in den Kissen ihre Heimat gefunden hatten. 1525 hat Luther dann diese Frau geheiratet, Käthe von Bora. Sie war eine Nonne, die das Kloster aus Überzeugung verlassen hatte. Und Luther suchte für sie einen Mann, damit sie existieren konnte und in dieser neuen Freiheit bestehen. Und schließlich, nachdem er keinen Mann für sie gefunden hatte, heiratete er sie dann selbst. Allerdings frage ich mich, wenn man liest, was Luther später über sie schreibt, ob er wirklich ernsthaft gesucht hat. Er hat sie sehr geliebt. Und sie war ihm eine selbstbewusste, starke Hilfe in seinen theologischen Herausforderungen. Aber wie ist das nun mit der Frage nach der Ewigkeit? Drittens und letztens die Entdeckung einer Person. Luther kehrt immer wieder zum Neuen Testament zurück, speziell zum Römerbrief des Apostel Paulus. Und er stellt dem Römerbrief die Frage, die Ulbeck beantwortet wissen wollte: Wie ist es nun mit Gott und Ewigkeit? Und dort im Römerbrief entfaltet der Apostel Paulus, wie ein normaler Mensch, wie ein Mensch, der Gott durch seinen Unglauben beleidigt hat, der Gottes Liebe ignoriert hat, wie jeder normale Mensch, der seine Gebote missachtet hat, wie jeder normale Mensch, wie dieser normale Mensch, wie dieser Sünder, wie Paulus sagt, mit Gott versöhnt werden kann. Und das war ja Luthers Frage: Was kommt, wie steht er zu mir, wie ein sterblicher Mensch ewiges Leben erhalten kann. Der Apostel Paulus macht dort deutlich, dass wenn Gott seine eigenen Maßstäbe konsequent anwenden würde, dass er jeden Menschen verurteilen müsste. Weil jeder Mensch gegen Gottes Gebote und gegen Gottes Ehre gelebt habe, ob ihm das bewusst sei oder nicht. Und wer so ohne Gott leben will, der muss ohne Gott sterben und auf ewig von ihm getrennt bleiben. Und diese ewige Gottestrennung bezeichnet Paulus, genauso wie Jesus, als Hölle bzw. Verdammnis. Aber Gott will seine Menschen, denen er das Leben ja geschenkt hat, retten. Er will ihre Sünden vergeben. Er will ihnen ewiges Leben schenken statt ewiger Verdammnis. Und Paulus stellt nun die Frage, wie Gott einerseits seinen eigenen Maßstäben treu bleiben kann, er, der heilig und vollkommen ist, und wie er zugleich dem Menschen ihre Schuld vergeben kann. Wie kann Gott gerecht bleiben, fragt Paulus, wenn er die Schuldigen nicht verurteilt? Es gibt nur einen Ausweg. Und dieser Ausweg besteht darin, dass Gott die Strafe, die wir Menschen verdient hätten, stellvertretend an seinem eigenen Sohn vollstreckt. Nur so kann Schuld gesühnt werden. An Gottes eigenem Sohn und gleichzeitig eine Chance auf Rettung für die Menschen geschaffen werden. Und deshalb sendet Gott seinen eigenen Sohn Jesus Christus in die Welt hinein. Und deshalb nimmt Jesus diesen grauenvollen Tod am Kreuz auf sich, obwohl er ihn durchaus hätte vermeiden können, wenn er ihn hätte vermeiden wollen. Und das Kreuz ist nicht der Endpunkt. Am Freitag wird Jesus getötet, am Sonntag besiegt er den Tod durch seine Auferstehung. Das Grab kann ihn nicht festhalten. Jesus erweist sich als stärker als der Tod. Und Gott beglaubigt Jesus als seinen Sohn, indem er ihn über den Tod triumphieren lässt. Und zum Beweis dieses realen Geschehens begegnet Jesus zahlreichen Augenzeugen, die seine Auferstehung bestätigen. Und nach 40 Tagen, so sagen die Evangelien, kehrt er in Gottes ewige Welt zurück, die uns Menschen heute noch unsichtbar ist. Und so schafft Jesus durch Kreuzigung und Auferstehung die Basis dafür, die Voraussetzung dafür, dass die Schuld der Menschen vergeben werden kann. Er trägt unsere Strafe und überwindet unseren Tod. Es ist wie ein Unschuldiger, der für einen mehrfachen Mörder auf den elektrischen Stuhl geht und als Stellvertreter dessen Platz einnimmt. Und damit, so Paulus, ist die Tür zu Gott wieder geöffnet durch Gott selbst. Die letzte Frage, die bleibt, lautet nun, wie kann ein Mensch durch diese Tür hindurchgehen? Wie bekommt ein normalsterblicher Anteil an diesem Geschenk der Vergebung? Und die Antwort des Paulus, das ist die Antwort, die Luther 1500 Jahre danach wiederentdecken wird, lautet, allein durch den Glauben, sola fide. Und Glauben bedeutet, ich vertraue Gott. Ich akzeptiere sein Urteil über mein Leben. Ich gebe zu, dass ich Vergebung und Rettung brauche. Ich vertraue dem Zeugnis dieser Quelle, dass Jesu Sühnetod am Kreuz auch um meinetwillen geschah und er auch dort meine Strafe erlitten hat. Ich glaube, dass die Auferstehung wirklich eine historische, echte Tatsache ist und nicht nur eine religiöse Geschichte oder ein Mythos. Und ich rufe den Auferstandenen Jesus Christus im Gebet an und bitte ihn, mein Retter zu werden. 1517 beim Thesenanschlag hat Luther diese Gewissheit noch nicht. Er hat schon viel entdeckt. Aber er wird über diese Zeit einmal sagen, wenn ich wüsste, dass Gott mir gnädig ist, ich würde vor Freude einen Luftsprung machen. Und dann kommt dieses Jahr 1518, etwa ein Jahr nach dem Thesenanschlag. Luther gräbt sich immer tiefer in die Bibel hinein, wie ein Tastender, der den Boden unter den Füßen zu gewinnen versucht. Und dann stößt er an diese Stelle des Apostel Paulus, wo Paulus schreibt im Römerbrief, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes. Warum? Hier offenbart Gott die Gerechtigkeit des Glaubens für den, der glaubt. Luther selbst hat uns den Ort mitgeteilt, wo er diese Entdeckung gemacht hat, im Hypokaustum. Das war ein Turm, der damals zu diesem Kloster gehörte, zu diesem ehemaligen Kloster. Der Turm ist nicht mehr da. Aber Sie können an einer Wand in diesem Haus noch ein verputztes Loch besichtigen, durch das hindurch man wahrscheinlich, wo die Tür früher mal gewesen sein soll, wo es zum Turm ging. Und hier in diesem Turmzimmer, das war das Einzige, was man heizen konnte, da entdeckt Luther diese Wahrheit, die Paulus im Auftrag Gottes im Römerbrief beschreibt. Und da fängt er an zu verstehen, was Gerechtigkeit Gottes bedeutet. Luther sagt, dass er diesen Begriff eigentlich gehasst hatte, weil er ihn immer so verstanden hatte, Gerechtigkeit, das Evangelium offenbart Gottes Gerechtigkeit, das Evangelium offenbart Gottes Maßstab, das Evangelium offenbart Gottes Vollkommenheit. Und wenn ich den Maßstab von Gottes Vollkommenheit und Heiligkeit ernst nehme und mich daran messe, dann kann ich nur scheitern. Und er studiert weiter und plötzlich merkt er, ich bin ja völlig auf dem Holzweg. Paulus sagt ja hier etwas völlig anderes. Er sagt ja, dass Gottes Gerechtigkeit geschenkt wird dem, der glaubt. Gottes Gerechtigkeit ist nicht seine Messlatte, sondern sein Freispruch. Gottes Gerechtigkeit wird dem geschenkt, dem zugerechnet, der diesem Plan vertraut, den Gott realisiert hat, um Sünder zu retten. Und als Luther das begreift, als er merkt, Mensch, Paulus sagt ja, durch den Glauben werde ich dessen gewiss, bekomme ich daran Anteil. Durch den Glauben vergibt mir Gott, ich muss nur dem vertrauen, was Christus getan hat und zugeben, wie sehr ich ihn brauche. In dem Moment erschließt sich dem Professor Martin Luther der gesamte Römerbrief. Und Luther hat es dann sehr mit bewegenden Worten beschrieben. Er sagt, ich habe Gott geradezu gehasst, weil er uns durch seine Gerechtigkeit einen Maßstab aussetzt, an dem wir scheitern müssen, bis ich dank Gottes Erbarmen unablässig Tag und Nacht darüber nachdenkend auf den Zusammenhang der Worte aufmerksam wurde, nämlich Gottes Gerechtigkeit wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen, als die, durch die als durch Gottes Geschenk der Gerechte lebt, nämlich aus Glauben. Da hatte ich das Empfinden, ich sei geradezu von Neuem geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies selbst eingetreten. Und so sehr ich vorher die Vokabel Gerechtigkeit Gottes gehasst hatte, so pries ich sie nun mit großer Liebe als das mir süßeste Wort. So ist mir diese Paulusstelle wahrhaftig das Tor zum Paradies geworden. Zitat Ende. Das schreibt Luther ein Jahr vor seinem Tod als Bilanz seines Lebens. Und von da an explodiert die Reformation. Von da an explodieren seine Predigten. Von da an kommt eine völlig neue Freude und Fröhlichkeit als Ton in Luthers Schriften hinzu. Er kann von dem fröhlichen Wechsel sprechen und den Vergleich vor die Augen seiner Leser malen, wie Christus, der reiche Bräutigam, den Sünder, das arme Mädchen, voller Schulden heiratet und dadurch plötzlich der Reichtum des Bräutigams auch diesem armen Mädchen zugutekommt und alle ihre Schulden, die sie vorher hatte, von dem Bräutigam übernommen werden. Das ist sozusagen der fröhliche Wechsel. Christus tritt für mich ein. Luther kann jetzt sagen, Christus und ich sind wie ein Kuchen. Vorher waren die Zutaten getrennt, aber jetzt sind Christus und ich so ineinander verrührt, miteinander gebacken, dass sie untrennbar sind. Ich kann mich ihm anvertrauen. Ich weiß, dass er lebt. Ich vertraue auf seine Zusage, dass er den Sünder rettet. Und ich glaube ihm, dass er mir ewiges Leben schenkt, dass er meine ganze Existenzfrage im Letzten beantwortet und dass ich mich auf ihn als meinen guten Hirten verlassen kann für alle Herausforderungen, denen ich in dieser Welt noch ausgesetzt sein werde. Und damit schließt sich der Kreis unserer Überlegungen. Wir hatten gefragt, können Luthers Entdeckungen für uns heute bedeutsam sein? Was kann Luthers Schicksalsfrage für den Zeitgenossen des Jahres 2017 bedeuten, für die Uhlbecks, die Beckenbauers, die Fleischhauers und möglicherweise auch für uns? Und wir haben versucht zu zeigen, was die beiden entscheidenden Entdeckungen der Reformation waren. Zum einen die Entdeckung dieser Quelle, Sola Scriptura. Und durch diese Quelle dann zweitens die Entdeckung einer Person, die Entdeckung des Jesus Christus, des Sohnes Gottes, Solus Christus. Christus allein rettet. Und damit ist die Beziehung zu unserem Ausgangsbeispiel von Fleming, denke ich, offenkundig. Auch hier, bei dem, was Luther entdeckt, geht es um Rettung. Aber nicht nur um Rettung vor einer medizinisch zu diagnostizierenden Krankheit, sondern um die Rettung vor der, wie Sören Kierkegaard das genannt hat, vor der Krankheit zum Tode. Luther hat hier seinen Frieden gefunden. Und jeder von uns wird sich fragen, ist das auch der Ort, wo ich meinen Frieden mit Gott finde? Deshalb schließe ich mit dem Beispiel von einem der besten Freunde Luthers, Lukas Cranach. Cranach war kein Theologe, er war Künstler und Geschäftsmann. Aber Cranach wurde zutiefst bewegt und beeindruckt von dem, was Luther entdeckt hatte. Und er wurde daraufhin zum Maler der Reformation. Und das Thema, das er immer wieder in unterschiedlichen Facetten präsentierte, war diese Rettung des Sünders, die Rechtfertigung des Sünders durch das Vertrauen auf den auferstandenen Christus, der am Kreuz stirbt und die Schuld für uns trägt. Und so ist auch dieses Bild entstanden, das Vater Cranach begann und das sein Sohn dann 1555 vollendet hat. Der Künstler steht hier rechts unten, wenn Sie das sehen, gemeinsam mit seinem Freund Luther unter dem Kreuz Jesu Christi. Der Reformator zeigt auf die Bibel und sagt, hier steht alles drin, was wir wissen müssen. Das ist die Quelle. Auf der anderen Seite von Lukas Cranach sehen Sie Johannes den Täufer, den Vorläufer Jesu Christi, der die Zeitgenossen des ersten Jahrhunderts zusammengerufen hatte und gesagt, jetzt kommt der Sohn Gottes, werdet wach, verpasst ihn nicht. Siehe, das ist Gottes Lamm, hatte Johannes der Täufer gesagt, in Anlehnung an alttestamentliche Vorhersagen, dass der Welt Sünde trägt. Und Cranach zeichnet sich selbst in dieses Drama hinein. Zwischen Luther und Johannes den Täufer, er selbst steht unter dem Kreuz. Und er will damit sagen, hier gehöre ich hin. Denn Jesus starb auch für mich. Cranach wird diese sehr persönliche Anwendung des Kreuzes geschehen durch eine symbolische Hervorhebung besonders unterstreichen, die man an diesem Teilbild erkennen kann. Sie sehen den Blutstrahl aus der Wunde Christi, den Cranach so gestaltet, dass er direkt auf seinen eigenen Kopf zielt. Und damit will der Maler bekennen, Christus starb für mich. Und ich nehme das für mich persönlich in Anspruch, was vor 1500 Jahren geschah, weil es für mich gilt. Und ich verlasse mich darauf, dass dieser Christus auch mein Retter geworden ist, wie er Luthers Retter wurde und der Retter des Paulus. Und ich will ihm glauben. Und wenn Sie genau hinschauen, dann sehen Sie, wie Cranach den Blick auf den Betrachter seines Bildes richtet. Wenn Sie genau hinschauen, dann schaut er Sie genau an. So als wollte er Sie und mich fragen, und du, wie stehst du zu Jesus? Und worauf kannst du dich wirklich verlassen? Ich danke Ihnen.